Deutschlandfunk, Corso. Kunst und Pop.
Mit Paulus Müller. Hallo. Videogames und Oper. Da liegen Welten dazwischen, würde man denken. Dass beides aber verblüffend gut zusammengeht, das hören wir gleich. Außerdem, das neue Titanic-Heft ist da. Die erste Ausgabe des Satire-Magazins unter Chefredakteurin Julia Matthäus. Wir sprechen gleich mit ihr drüber. Und das hier ist Musik aus Österreich. Newcomer Lou Asriel nutzt das Know-how der klassischen Klavierausbildung für neue elektronische Klänge in Richtung Future Soul und R&B. Feelings heißt dieser Song. Whenever the world is crumbling down, you keep sticking around. Sounds like this place is well prepared to move on. Step on. Nothing is spoken out in this conversation. Because there's nothing you would talk about. You fill in the feelings. You fill in the feelings. Feelings. You fill in the feelings. Feeling the feelings, feelings. I found your message on the table written by hand. Did you get my note? Did the doorbell just ring it and I'll know? Please, baby, baby, please tell me no. Today we will die. You fill in the feelings. You fill in the feelings. Feelings. You fill in the feelings. And I leave soon as I ain't good enough. I'll be gone from a world of giving up. Far away, I'll be dancing in the club. If the hours I return to watch on you, what you've done while I turned 192. And I cry my eyes to view. What I always thought had been a deja vu. I came with a will to fight for us. Feelings. And I leave soon as I ain't good enough. I'll be gone from a world of giving up. Far away, I'll be dancing in the club. If the hours I return to watch on you, feelings. What you've done while I turned 192. And I cry my eyes to view. What I always thought had been a deja vu. You fill in the pain with a will to fight for us. And I leave soon as I ain't good enough. I'll be gone from a world of giving up. Far away, I'll be dancing in the club. If the hours I return to watch on you. Feel what you've done while I drink 192. And I cry my eyes debut. What I always thought had been a deja vu. You fill in the pain with a will to fight for us. And I leave soon as I ain't good enough. I'll be gone from a world of giving up. Far away, I'll be dancing in the club. If the hours I return to watch on you. Was ist möglich in Sachen Gaming-Kultur? Genau das fragt man sich beim Next Level Festival of Games, heute auf dem Weltkulturerbe Zollverein in Essen gestartet, geht noch bis Sonntag. Das ist ein Programm aus Games, aus Performances, Diskussionen und Workshops. Und welche Potenziale digitale Spiele haben, das wird dort ausprobiert und es wird gleichzeitig erlebbar. Zum Beispiel beim Projekt Opera, A Future Game. Achim Hahn ist für uns in das Experiment eingetaucht. Let's talk about opera.
And opera has not yet finished.
Weit in der Zukunft und nach einer schweren Katastrophe. Die Ausgangssituation einer zeitgemäßen Oper.
Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun in dem Stück, die Zukunft eigentlich nur noch als Katastrophe denken können.
Opera has just begun. Opera, a future game. vielschichtig in Szene gesetzt von Regisseur Michael von Zurmühlen. Der Storyrahmen:
Ein Cyborg trifft auf einen Chor letzter Menschen nach einer Katastrophe. Der Chor leidet unter Amnesie. Er weiß, eine Katastrophe ist passiert, aber was passiert ist, wie es dazu gekommen ist, wie die Katastrophe genau ausgesehen hat, wie groß sie war, weiß der Chor nicht. Und auch der Cyborg traut seinen Erinnerungen nicht wirklich, weil er ja weiß, die Dinge, die er weiß, sind einprogrammiert, können also auch falsch sein.
Der Einstieg in diese Welt gelingt mittels Gaming-Controller. Die User schlüpfen in die Rolle des Cyborgs, der eine unwirtliche, kalt wirkende Welt betritt, voller weiter Räume, in denen Artefakte einer vergangenen Zeit surreal auftauchen. Not yet. Autowracks, ein Stadion oder ein Öltanker werden sichtbar, sollen erkundet werden. Schaufensterpuppenartig wirkende Figuren begegnen ihm. Und für den Opernhintergrund wichtig, ein opulentes Opernhaus.
Niemand hatte das erwartet. Niemand hatte auch nur eine leise Ahnung von all dem.
Opera, A Future Game, basiert nämlich auf einer Oper, die vor 2 Jahren in Halle uraufgeführt werden sollte und pandemiebedingt nur fragmentarisch fürs Radio aufgeführt werden konnte. Komponiert von Ole Hübner mit einem Text von Thomas Köck.
Und der orientiert sich natürlich auch an popkulturellen, postapokalyptischen Szenarien. Das fängt natürlich jetzt einfach schon bei populären Figuren an, die man in Opern ja auch nicht regelmäßig sieht, wie Cyborgs und Hologramme und so. Das kommt ja aus einem populären Science-Fiction-Kosmos sozusagen.
Eine spätere Videoinstallation auf der Münchner Biennale, damals schon mithilfe der Unreal Game Engine entwickelt, sorgte für die visuellen Effekte, die nun in Opera A Future Game zu sehen sind. Michael von Zurmühlen war bereits für die geplante Uraufführung der Oper als Regisseur dabei und ist nun auch fürs Game Design und die Animationen verantwortlich.
Es ist ein essayistischer Umgang mit einem Musiktheaterstück und einer Realität, die aber durch so ein Videospiel abgebildet wird.
Opera A Future Game ist aber kein Spiel für klassische Gamer, sondern die zeitgemäße Open-World-Gaming-Aufbereitung einer dystopischen Opernvision.
Das Videospiel ist sozusagen eine andere Form oder ein Gefäß. Und im Vordergrund steht nicht das Spiel, sondern der gedankliche Essay.
Ein Arthouse-Videospiel-Essay also, voller kryptischer, vielschichtiger Texte, die aus dem Off geflüstert die Erkundungswege der User begleiten und der Atmosphäre etwas Geheimnisvolles verleihen.
Zeit fällt ineinander, auseinander.
Für mich sind ja so Science-Fiction-Formeln eigentlich immer eher so Vergrößerungslupen für die Gegenwart.
Ich erinnere mich an die letzten Sätze, die wir teilten. Oder waren es die vorletzten?
Die Entdeckung einer Oper als Gaming. Fragmenthaft, genau wie die Geschichte selbst, die ziemlich komplex ist und in der Game-Realisation, im Spiel, durch die Zufälligkeit der individuellen Erkundung gelenkt oder akzentuiert wird.
Es ist eine sehr offene Form und man ist sozusagen nicht in eine lineare Dramaturgie eingebunden, wie man das normalerweise am Theater wäre.
Es sei eben die erste Open-World-Game-Opera des 21. Jahrhunderts, so Regisseur von Zurmühlen.
Ich kenne jetzt noch nicht so viele Sachen, die sozusagen in dem Bereich Musiktheater sich so offensiv irgendwie auf diese Gaming-Formate eingelassen haben. Es ist natürlich schon ein Neuland, ne? So würde ich sagen, für diese Beschäftigung von Theater mit solchen Formen.
Dargeboten in Essen auf 3 großen TV-Monitoren, vor denen der User bequem in einem Gaming-Sessel Platz nehmen kann, während die übrigen Next-Level-Festival-Besucher das Spiel verfolgen können. Ein spannendes Experiment für Besucher zeitgenössischer Opern. Für jugendliche Gaming-Profis nicht nur aufgrund ihrer popkulturellen Musiksozialisation, sondern auch aufgrund ihrer Gaming-Erfahrung, womöglich noch nicht anspruchsvoll genug. Aber in gewisser Weise ist Opera A Future Game noch Work in Progress.
Es sollte eine Oper werden. Es war eine Videoinstallation. Jetzt ist es ein Spiel. Und wir werden mit den Erfahrungen, die man jetzt hier so sammelt, im Kontakt mit den Leuten, die es dann auch bespielen, mit Sicherheit auch nochmal einbauen.
Das Next Level Festival of Games noch bis zum Sonntag auf der Zeche Zollverein in Essen. Da können Sie auch das Projekt Opera A Future Game erleben. Hier. Schwules Katar, die wärmste WM aller Zeiten. Das ist das in rosa gehaltene Titelblatt der aktuellen Ausgabe der Titanic, heute erschienen und das erste Mal verantwortet von der neuen Chefredakteurin Julia Matthäus. Ich habe sie vor der Sendung angerufen. Hallo.
Hallo.
Wie fühlt sich das an, die erste Ausgabe als Titanic-Chefin in der Hand zu halten?
Ja, ich bin sehr zufrieden. Es ist ein sehr, sehr gutes Heft geworden. Wir haben viele verschiedene Themen. Wir haben die WM, die Frage, soll man sie schauen oder nicht, wird endgültig beantwortet. Wir haben Scholz begleitet auf großer Verkaufsreise in China. Wir haben die Toten des Jahres im Börsencheck. Und ja, unsere Kolumnistin Ella Carina Werner hat in Hamburg bei Akademikerfamilien durchs Fenster gespannert fürs neue Heft. Also wir haben einen bunten Strauß an Themen.
Ja, und auch kleine Gags, zum Beispiel, was mir sehr gut gefällt, die Kulturszene schlägt zurück, Künstler kleben sich am Klima fest. Das ist gleich auf Seite 5 zu sehen. Gibt es was, mit dem Sie besonders zufrieden sind?
Ja, also ich bin insgesamt recht zufrieden mit der Ausgabe. Ja, vor allem der Fotoroman, der gefällt mir persönlich sehr gut.
Der letzte Kanzler?
Ja, genau. Wo
ein Doppelwumms im Reich der Mitte.
Genau, das passt ja jetzt auch ganz gut zur Black Friday Week, weil da ja Scholz einiges veräußert, unter anderem den Duisburger Zoo und den Hamburger Fischmarkt. Und ja, das gefällt mir ziemlich gut.
Erinnern Sie sich eigentlich an Ihre erste Titanic als Leserin? Wissen Sie, wann das war und welche Ausgabe?
Tatsächlich, das weiß ich nicht so genau, welche Ausgabe das war. Also das war, da war ich so ungefähr Anfang 20 und war im Studium, das weiß ich noch. Aber tatsächlich die erste Ausgabe leider nicht.
Sie haben sich ja im Studium dann auch mit Satire beschäftigt und genau darüber Ihre Masterarbeit auch geschrieben. Wir hatten diese Woche die großartige Maren Kreumann im Gespräch hier in Corso Kunst und Pop. Und sie hat gesagt, früher hieß es immer, Frauen sind nicht witzig. Und gerade in der Satire, im Kabarett, in der Comedy, sei es ein harter Kampf gewesen, für Frauen da überhaupt ihren Platz zu bekommen. Wie sah das eigentlich bei der Titanic aus? Sie haben da ja als Frau Autorin angefangen zu schreiben, da war die Titanic noch fast ein reiner Männerverein, oder?
Ja, also da gab es tatsächlich noch nicht so viele Frauen. Also ein paar waren bei den Freien dabei. Und also grundsätzlich würde ich das bestätigen. Also ich denke auch, die Bereiche Humor und Satire sind ja traditionell sehr stark männerdominiert. Und die wenigen Frauen, die es früher gab, hatten es sehr schwer. Und dass das ein bisschen sich verändert, würde ich sagen, ist eher so eine Entwicklung der letzten 10 Jahre. Und als ich angefangen habe, das war 2010, da war es tatsächlich noch recht männlich. Und 2014 habe ich dann auch ein erstes Praktikum gemacht. Und auch da war schon die Redaktion noch sehr stark männlich geprägt, also zumindest die Textredaktion. Es gab auch Frauen in der Redaktion, also unsere Cheflayouterin Martina Werner und Birgit Staniewski, die Redaktionsassistentin. Aber wie gesagt, im Textbereich war es schon sehr männlich und man hat es auch so in der ganzen Redaktion gemerkt. Es gab auch keine Abfalleimer auf den Toiletten zum Beispiel. Also es war schon sehr männlich geprägt alles.
Wie sieht es denn jetzt aus?
Es ist jetzt schon ziemlich anders. Also die Textredaktion ist inzwischen überwiegend weiblich, seit Laura Brinkmann, unsere letzte Redakteurin, hinzugestoßen ist. Und ja, also so sieht es dann in der Redaktion aus. Was so die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, ist es noch nicht überall so. Also da kann sich vielleicht auch noch ein bisschen was tun. Wir haben auch noch Bereiche, die schon noch recht männlich geprägt sind. Zum Beispiel das politische Gedicht wird meistens von Männern geschrieben, immer noch. Aber das kann sich ja vielleicht jetzt auch in der nächsten Zeit ein bisschen verändern.
Sie haben da ja durchaus Möglichkeiten als Chefredakteurin, oder?
Ja, genau. Ja, das ist das Gute. Ja.
Die Titanic ist ja 43 Jahre alt, als die erste Ausgabe rauskam. Da waren Sie noch nicht geboren, ich auch nicht. Die Medienwelt hat sich extrem verändert seitdem. Die Titanic, muss man sagen, nicht so sehr. Als ich heute mal das Heft durchgeblättert hatte, nachdem ich es im Kiosk erstanden habe, da kam mir das alles wahnsinnig vertraut vor. Dabei ist mein letztes Titanic-Abo 20 Jahre her. Warum verändert sich da so wenig?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich jetzt so ist, dass sich das so wenig verändert. Also ich würde schon sagen, dass sich die Ausgaben, die wir heute machen, schon unterscheiden von denen, die es vor 20 Jahren gab, meiner Meinung nach. Die Inhalte sind ein bisschen anders, dadurch, dass das Heft ja auch weiblicher geworden ist. Also ich meine, wir haben dann auch mal solche Sachen wie eine feministische Menstruations-Baggy-Pants zum Beispiel oder Es wird aus dem Leben einer Quotenfrau berichtet. Das sind schon so Themen, wo ich sagen würde, das hätte es jetzt vor 20 Jahren in der Titanic eigentlich nicht gegeben. Ja gut, der Titanic-Humor, ja gut, das ist
die
eben schon
sind ja
eine
auch
bestimmte Richtung. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es gibt auch einige Rubriken, die gibt es eigentlich schon immer und die sollen auch auf jeden Fall beibehalten werden. Also zum Beispiel die Briefe an die Leser, weil ich finde, das ist einfach eine Rubrik, ohne die kann man sich das Heft eigentlich gar nicht vorstellen.
Da schreiben Sie an verschiedenste Personen. Zum Beispiel ist Mai Tinuen Kim dabei, Diane Messner in dieser Ausgabe und ganz, ganz viele verschiedene Leute, die Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und. Das gab es schon immer. Mhm. Ja.
Ja, also das finde ich auch, das ist auch eine Rubrik, die gehört auch zu Titanic dazu und die sollte auch irgendwie immer bleiben, finde ich. So ein paar Sachen, die sollten schon, also soll jetzt auch nicht alles sich komplett verändern.
Ist ja auch wunderbar snackable Content sozusagen, diese kurzen Briefchen an die Leser. Mhm. Warum findet sowas, obwohl es da ja doch reinpassen würde, so wenig in sozialen Netzwerken statt? Die Titanic überhaupt im Netz ganz wenig und in den Netzwerken, das scheint ja eine bewusste Entscheidung zu sein.
Ja, gut, was heißt wenig? Ne? Wir sind natürlich ein kleines Team, das spielt da vielleicht auch eine Rolle, aber wir sind ja schon präsent in sozialen Netzwerken. Wir sind bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Gut, bei TikTok sind wir jetzt nicht, wobei man da ja mal zum Beispiel auch, das habe ich auch schon mal vorgeschlagen, die Stefan Gärtner-Kolumne ganz gut präsentieren könnte, immer ein halber Satz pro Video. Das wäre ja vielleicht mal eine Idee, das könnte man vielleicht mal ausprobieren, aber...
Dafür würde ich mich anmelden bei TikTok, genau.
Ja, ansonsten sind wir eigentlich schon auch präsent in den sozialen Medien.
Aber so richtig viral geht die Titanic nicht? Also da sind dann der Jan Böhmermann, Postillon, Heute Show oder sowas viel präsenter, obwohl die Titanic ja so alt eingesessen ist und so ein großes Renommee hat.
Ja, gut, ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind einfach auch ein kleines Team, ne? Und können dann auch nicht immer 20 Beiträge pro Tag da raushauen, würden wir natürlich auch gerne, aber da fehlen uns dann ein bisschen die Möglichkeiten, muss ich tatsächlich auch sagen.
Heute ist die erste Ausgabe unter der neuen Titanic-Chefredakteurin Julia Matthäus erschienen. Vielen Dank fürs Gespräch. Und jetzt gibt's bei Corso Kunst und Pop Lo-Fi Sounds aus Brooklyn, New York. Typisch für Nick Hakim auch psychedelische Klänge. Das gilt auch für sein 5. Album Cometa. Vertigo hören wir jetzt.
Let's move in. Swim now.
Da ist ordentlich was los in der Musik von Nick Hakim. Hier im Deutschlandfunkstudio übrigens läuft gerade auf einem der vielen Bildschirme die WM. Und ich merke, das ist das erste Mal, dass ich irgendwas von der WM live miterlebe. Katar spielt gerade gegen Senegal, falls es Sie interessiert, 2:0 in der 62. Minute für Senegal. Komisch, ne? WM-Fieber sieht wirklich anders aus, aber es ist ja auch kein Wunder. Das ist ja alles irre irgendwie. Katar, die WM, keine Frage, der Aufreger dieser Woche im Iswas von Sigrid Fischer.
Today I feel Qatari. Today I feel a migrant worker. Today I feel
the dictator of international football. Das hat Gianni Infantino noch vergessen in seiner rührenden Gefühlslagenduselei. Willkommen im Club der Autokratien, Katar, FIFA und all die anderen. Dass in dieser WM der Wurm steckt, war nicht erst beim Eröffnungsspiel klar.
Dass man im eigenen Land beim ersten WM-Spiel so früh nach Hause geht, ist schon schräg.
Da haben sie an alles gedacht und das Entscheidende doch vergessen. Eine Tube Sekundenkleber auf jedem Stadionsitzplatz. Die letzte Generation macht doch gerade vor, wie man Leute am Weggehen hindert. Und nochmal zum Mitschreiben, liebe Katarer. Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten.
Zum ersten Mal verliert also ein Gastgeber einer WM das Auftaktspiel.
Noch so ein Patzer. Die WM gekauft, Spieler gekauft, Jubelfans gekauft. Aber nicht das Eröffnungsspiel.
Let the show begin.
Für Deutschland beginnt bereits der Showdown. So stehen die Klimaschützer wenigstens nicht mehr alleine da.
Wir haben richtig hart gekämpft. Und dennoch stehen wir jetzt vor einem Ergebnis, das man als Farce bezeichnen muss.
Die Sharm el-Sheikh-Klimakonferenz ging sogar in die Verlängerung, war aber mindestens genauso blamabel wie der deutsche WM-Auftakt.
Wir haben unser Zeichen heute gesetzt.
Und das war folgerichtig. Wer den Mund so voll nimmt wie DFB-Chef Neuendorf.
Wir haben nochmal deutlich gemacht, dass wir mit dieser Binde auflaufen möchten.
Der One-Love-Armbinde, die in Wirklichkeit eine Augenbinde ist, die blind macht und die besser ein Feigenblatt als Logo hätte. Wer den Mund also so voll nimmt, der muss ihn sich zuhalten beim Umfallen, sonst verschluckt er sich. Autokraten den Geist von Vielfalt und Respekt einhauchen mit einem Stofffetzen am Arm, kann das überhaupt funktionieren?
Wer das glaubt, der glaubt auch an sprechende weiße Kaninchen.
Aber die Innenministerin konnte Kanzlers Worte aus der Ferne ja nicht hören. Und die Mannschaft muss keine Konsequenzen fürchten, sagt die FIFA. Wozu auch noch? Am Sonntag fahren die querulanten Deutschen vielleicht schon nach Hause.
Spätestens dann ist es zu Ende.
Ein bloßes Weiter-so ist keine Option.
Deswegen hören wir jetzt auch auf mit Corso Kunst und Pop. Wobei, wir müssen dringend noch zum Geburtstag gratulieren. Er hier wird heute 80.
Ich liebe dich unwahrscheinlich, Luzi. Du bist alles für mich. Ich liebe dich, Luzi.
So bin ich auch Filmemacher geworden. Ich habe darauf angelegt, so verrückte Filme zu machen. Im völlig anderen Stil als alle anderen. Ich habe mich nicht angepasst. Hätte nie gedacht, dass ich daraus einen Beruf machen kann. Und genau das ist passiert, weil ich so unangepasst war und das nicht wollte.
Tja, und dann hat er bis heute mehr als 150 Filme gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Rosa von Traunheim. Kleine Empfehlung, es gibt eine wunderbare Doku bei Arte. Glückskind heißt sie. Läuft allerdings erst nach Mitternacht. Keine Frage, das kann nicht jugendfrei sein bei Rosa von Traunheim. Aber es gibt ja noch die Mediathek. Nach den Nachrichten, Medias Res hier im Deutschlandfunk. Ich bin Paulus Müller. Machen Sie es gut, haben Sie ein schönes Wochenende. Tschüss!